Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen, liebe FF-Hörer, herzlich willkommen zurück zu Folge 86 unseres Podcasts. Ja, das große Sportevent, die Olympischen Winterspiele 2026, stehen vor der Tür. In 2 Wochen, am 6. Februar, findet die große Eröffnungsfeier in Mailand statt. Und nur 2 Tage später beginnen die Wettkämpfe auch hier in Südtirol, genauer gesagt im Biathlonstadion in Antholz. Ja, die Vorbereitungen, die laufen auf Hochtouren und auch für Hannes Kröss steht eine intensive Zeit bevor. Er ist der Kommunikationsbeauftragte des Landes Südtirol für die Olympischen Spiele in Antholz und kümmert sich unter anderem um uns Journalistinnen und Journalisten. Insgesamt haben sich für die Olympischen Winterspiele rund 21.000 Medienschaffende aus über 100 Ländern akkreditiert. In Antholz rechnet man während der Spiele mit rund 300 Journalistinnen und Journalisten pro Tag. Das sind etwa genauso viele wie Biathletinnen und Biathleten an den 10 Wettkampftagen. Welche Aufgaben Hannes Kröss während der Spiele erwarten, wo die Medienschaffenden sowie Athletinnen und Athleten untergebracht sind und ob er in dieser intensiven Zeit überhaupt gut schlafen kann, darüber hat er in dieser Folge mit FF-Direktorin Verena Plieger gesprochen.
Lieber Hannes, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast-Studio. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt so kurz vor den Olympischen Winterspielen.
Ja, hallo Verena, hallo auch an alle Hörerinnen und Hörer. Danke für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf.
Lieber Hannes, wir duzen uns, wir sind Journalisten, Kollegen und du koordinierst für das Land Südtirol die gesamte Kommunikation rund um die Olympischen Winterspiele mit Fokus auf Antholz als Biathlon-Austragungsort. Wie geht es dir denn in diesen Tagen?
Ja, danke der Nachfrage. Mir geht es eigentlich sehr gut. Ich spüre eine riesige Vorfreude, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Es ist auch viel Neugierde dabei, viel Spannung, weil ich natürlich nicht weiß und nicht abschätzen kann, was dann vor Ort auf uns alles zukommen wird. Aber wie gesagt, es geht mir gut, die Vorfreude ist riesig und ich kann es eigentlich kaum mehr erwarten, bis es endlich losgeht.
Hannes, wie sieht denn dein Arbeitstag im Moment aus? Wie viele tägliche Meetings stehen denn an?
Es hält sich noch relativ in Grenzen. Es sind zwischen 2 und 5 Calls oder persönliche Meetings am Tag. Wenn ich das jetzt in Zahlen fassen müsste, dann beläuft sich der Arbeitsaufwand für Olympia bei 80% und die restlichen 20% der Zeit, die ich habe, beschäftige ich mich mit den anderen Themen, die wir mit unserer Agentur betreuen.
Und was sind das für Projekte, die du mit deiner Agentur im Moment betreust?
Also wir sind momentan mit dem Telemark-Weltcup in Carezza Dolomites beschäftigt, der ja zu Gast sein wird. Und die Rittnerbuben betreuen wir das ganze Jahr, gleich wie den Landeswintersportverband. Und das Südtiroler Sportjahrbuch möchte abgeschlossen werden, denn das sollte dann auch pünktlich erscheinen. Also schon einige Aufgaben, die wir so nebenbei zu bewältigen haben.
Also neben den Olympischen Winterspielen, du hast es angesprochen, es finden im Moment ungefähr 5 Calls am Tag statt. Wer ist denn in diese Calls involviert? Also wer sind denn die Protagonisten?
Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Am meisten in Kontakt bin ich mit dem LPA und mit Claudia Mesner.
Also mit dem Landespresseamt?
Genau, also dem Landespresseamt oder der Agentur für Kommunikation des Landes, also mit Claudia Mesner, mit Margit Biok, dann natürlich auch mit Vertretern der Fondazione, also der Stiftung Mailand Cortina, die ja die Olympischen Winterspiele organisiert. Und dann natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen in Antholz, die vor Ort einen wirklich exzellenten Job machen. Und das beruhigt mich auch ein wenig, weil Lorenz Leitgeb, der Präsident, aber auch Erika Ballhuber, die Generalsekretärin und alle, die vor Ort arbeiten, die sind einfach alte Hasen im positiven Sinne. Die wissen, was sie tun. Und von dem her beruhigt das ungemein, dass man weiß, man kommt hin und in Antholz wird alles wie immer super klappen.
Aber zunächst möchte ich von dir noch erfahren, ob du denn eigentlich noch gut schlafen kannst, wenn du an den Ablauf der Biathlon-Wettbewerben dann ab dem 8. Februar denkst.
Also noch schlafe ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich denke, auch wenn ich jetzt nicht mehr schlafen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich der Falsche für diesen Job. Nein, ich habe da einen guten Spruch von Rainer Senono, den wahrscheinlich der eine oder die andere kennt. Das ist der Weltcup-Chef in Gröden. Und wenn es hektisch wird, dann sagt er immer, wir machen nur Skirennen. Und im Grunde machen wir ja auch in Antholz nur Biathlon-Wettkämpfe. Also man muss das schon alles immer in Relation setzen. Es geht um Sport, es geht um Wettkampf, vielfach auch um Spaß. Natürlich darf und soll man das nicht unterbewerten, aber eben nicht auch überbewerten. Ich bin kein Herzchirurg oder kein Atomphysiker, wo das Leben von Menschen von mir abhängt. Und deswegen sehe ich das relativ gelassen, aber natürlich mit großem Respekt und auch großer Demut vor den Aufgaben, die auf mich zukommen.
Immerhin, es handelt sich um die Olympischen Winterspiele, die erstmals hier in Südtirol ausgetragen werden. Wenn wir über diese 10 Wettkampftage in Antholz sprechen, welche Aufgaben wirst du denn an diesen Tagen übernehmen?
Also mit unserem Team sind wir für Media Operations, also für die Pressebetreuung zuständig. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Journalistinnen und Journalisten super Arbeitsbedingungen haben, dass sie einen Sitzplatz bekommen, dass das Internet funktioniert, dass sie Zugang zu allen Informationen bekommen. Und ich habe eine ganz besonders tolle Aufgabe, auf die ich mich riesig freue. Ich darf nämlich die Pressekonferenzen nach den Wettkämpfen mit den Medaillengewinnerinnen und Gewinnern leiten. Darauf freue ich mich wirklich extrem.
Kümmerst du dich auch um die Unterbringung der Journalistinnen und Journalisten in Antholz und wo werden die überhaupt untergebracht?
Also wir kümmern uns nicht um die Unterbringung, das handeln alle Medienhäuser autonom und deswegen sind sie eigentlich verstreut quer durch Südtirol. Also einige sind sicherlich in Antholz untergebracht und dann die anderen in den Nachbargemeinden. Ich weiß zum Beispiel auch von Journalistinnen und Journalisten aus Österreich, die zum Beispiel beim Skiweltcup in Grödel waren, mit denen habe ich kurz geplaudert. Sie werden in Cortina sein, um eben die Damenskirennen zu verfolgen, schlafen allerdings in Toblach und fahren dann dort hin und her. Also das Einzugsgebiet ist schon relativ groß.
Du hast die Athletinnen und Athleten angesprochen. Wie viele Athleten werden denn in Antholz am Start sein?
In Antholz können wir ungefähr mit 200 bis 300 Biathletinnen und Biathleten rechnen, die dann während dieser 10 Wettkampftage und bei diesen 11 Entscheidungen, die in Antholz stattfinden werden, im Einsatz sein.
Und wann weiß man die genaue Anzahl, also wann wird die Qualifikation abgeschlossen sein?
Die Teams werden nach dem letzten Weltcup bekannt gegeben oder feststehen. Derzeit läuft ja der Weltcup noch und danach werden die nationalen olympischen Komitees die Teams bekannt geben und dann wird man eben wissen, wer alles in Antholz am Start sein wird.
Und wann reisen diese Biathletinnen und Biathleten an?
Also in der ersten Februarwoche. Der erste Wettkampf findet ja am 8. Februar statt. Das ist der Sonntag, 2 Tage nach der Eröffnungsfeier in Mailand. Und in den Tagen vorher reisen sie an, werden dann noch vor Ort Trainingseinheiten hinlegen, absolvieren. Und danach sind sie hoffentlich gut gerüstet für spannende Wettkämpfe.
Und wo werden erneut diese Athletinnen und Athleten untergebracht?
Also es gibt ein olympisches Dorf, das sind 4 Hotels in Niederrasen, aber wir wissen, dass die meisten Teams sich selbst Quartiere ausgewählt haben, in denen sie in den vergangenen Jahren untergebracht waren, im Rahmen des Weltcups oder eben bei den letzten Weltmeisterschaften 2020. Deswegen werden eben die meisten, die größeren Teams, haben selber ein Quartier und die anderen Mannschaften können in diesem olympischen Dorf wohnen.
Sprechen wir über den Ticketverkauf. Wie läuft er denn mittlerweile in Antholz? Ich weiß, dass noch nicht alle Tickets verkauft wurden.
Das stimmt, es sind noch nicht alle Tickets an die Frau, an den Mann gebracht. Überraschend eigentlich, das muss ich sagen. Ich hätte mir ehrlich gesagt gedacht, dass die Spiele früher ausverkauft sind, also in Antholz zumindest. Deswegen eben, wer noch vorbeischauen möchte in Antholz im Februar, der kann sich auf der offiziellen Webseite noch Tickets sichern. Soviel ich weiß.
Zum Preis von?
Also es gibt 3 Kategorien von Tickets, außer die Hospitality-Karten, die sind wesentlich teurer.
Da hat also man die VIP-Tickets?
Genau, die VIP-Tickets. Aber sonst eben die Streckentickets kosten 50 Euro, dann gibt es die Stehplätze auf der Tribüne für 90 Euro und die Sitzplätze auf der Tribüne für 200. Der Großteil der Tickets, die noch verfügbar sind, sind Streckenplätze.
Wie kannst du es dir erklären, dass noch nicht alle Tickets in Antholz verkauft wurden?
Gute Frage. Darauf habe ich eigentlich keine richtige Antwort. Vielleicht hängt es einfach auch damit zusammen, dass viele Last Minute entscheiden, ob sie hingehen oder nicht. Ja.
Auf jeden Fall sind jetzt noch Tickets verfügbar. Wir wissen, Antholz ist erprobt. Dort haben bereits 6 Weltmeisterschaften stattgefunden, zuletzt im Jahr 2020. Wir alle erinnern uns daran. Was ist dieses Mal anders? Also was ist mit den Olympischen Winterspielen nun in Antholz anders?
Wie du schon sagst in der Frage, es sind Olympische Spiele. Es ist für Antholz die Krönung. In Antholz werden seit Jahrzehnten Weltcuprennen ausgetragen. Es haben 6 Weltmeisterschaften stattgefunden. Antholz ist eine, wenn nicht die, beliebteste Weltcup-Etappe im Biathlon-Zirkus. Und jetzt Olympia, das ist die absolute Krönung, ein Alleinstellungsmerkmal, weil damit wird Antholz als jährlich wiederkehrender Austragungsort die einzige Etappe sein, wo man in einem Olympiastadion im Einsatz ist, also nach den Olympischen Spielen. Ja, man ist in Antholz erprobt, aber natürlich Olympia ist halt einmal noch eine Stufe höher.
Es hat ja insgesamt 50 Millionen Euro gekostet, das Stadion in Antholz olympiatauglich zu machen. Was wurde denn an der Anlage konkret erneuert bzw. ergänzt?
Also neu ist zum Beispiel die Stadionrunde. Die Loipe führt jetzt über den Schießstand. Wer sich im Biathlon ein bisschen auskennt, der weiß, dass es so etwas Ähnliches in Oslo gibt. Und damit ist für spektakuläre Fernsehbilder gesorgt. Und es wird eben vermieden, dass der Schlussläufer mit den Athletinnen und Athleten kollidieren könnte, die aus dem Schießstand rauslaufen. Dann wurde unterirdisch eine Munitions- und Waffenkammer eingerichtet, die für Olympia bisher Pflicht war, die aber auch in Zukunft beim Weltcup und bei Weltmeisterschaften für einen Veranstalter Pflicht sein wird. Dann ein unterirdischer Schießstand, damit man eben dort gewisse Trainingsbedingungen simulieren kann. Die gesamte Beleuchtung wurde erneuert, die Reporterkabinen wurden erneuert, das Speicherbecken und die gesamte Beschneiungsanlage und eine Photovoltaikanlage. Auch das sehr nachhaltig, weil man nun einen Großteil der Energie, die verbraucht wird, selbst produzieren kann.
Es gab ja zunächst auch einiges an Kritik, die kam vor allem aus Antholz selbst. Also warum muss man jetzt 50 Millionen Euro in ein bereits bestehendes Stadion investieren? Wie ist denn mittlerweile die Stimmung in Antholz?
Ich denke, dass sich die Wogen schon ein bisschen geglättet haben, auch weil das Stadion ja vor allem unterirdisch erweitert wurde. Es wurde nicht jetzt viel mehr Platz hergenommen. Es wurde nicht in die Breite erweitert sozusagen. Und von dem her sicher wird es weiterhin einige kritische Stimmen geben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind die Antholzerinnen und Antholzer schon auch stolz auf dieses wundervolle Stadion. Und das hat man auch letztes Jahr nach dem Weltcup gemerkt, wo das Stadion die Feuertaufe mit dem Weltcup und damit mit dem Test-Event für Olympia bestanden hat.
Meine Kollegin Silke Hinterwaldner war für die FF vor einem Monat in der Südtirol Arena in Antholz. Damals war bereits alles fertig gebaut. Aber steht denn wirklich alles bereit für den 8. Februar, also wenn es mit den Bewerben in Antholz losgeht? Oder was steht denn in diesen letzten Tagen jetzt noch an?
Also infrastrukturmäßig steht effektiv alles, also da ist nichts mehr zu machen. Aber natürlich muss das Stadion jetzt an das Look of the Games angepasst werden, damit eben alle Wettkampfstätten ein einheitliches Erscheinungsbild bekommen. Dann werden natürlich verschiedene Materialien, Essen und Trinken und so weiter angeliefert. Also es werden kleinere Anpassungen und Einrichtungsarbeiten gemacht, aber die Infrastruktur als solche, die ist bereit.
Sprechen wir über die Nutzung bestehender Strukturen. Die steht ja bei diesen Olympischen Winterspielen im Vordergrund, ganz klar. Wo ist das denn ganz besonders gut gelungen? Also abseits von Antholz natürlich.
Ich hätte jetzt Antholz natürlich als erstes Beispiel genannt. Nein, ich denke, das ist in mehreren Orten gelungen. In Bormio, wo man auf der Stelvio-Piste fährt und man eben keine neue Piste machen musste. In Livigno, wo die Freestyle-Wettkämpfe stattfinden, zum Teil auch im Trentino. Auch dort wurden zwar die Schanzen neu gebaut, aber die Anlagen, die hat es ja schon gegeben, also musste nichts Neues oder mussten nicht neue Flächen gerodet und so weiter werden. Also von dem her würde ich schon sagen, dass im Großen und Ganzen, also nicht total, aber im Großen und Ganzen die bestehenden Wettkampfstätten genutzt werden.
Bis auf Cortina natürlich, wo wir wissen, dort musste eine neue Kunstbahn erbaut werden im Wert von 120 Millionen Euro.
Ja, diese Frage musste natürlich kommen. Wenn man Olympische Winterspiele ausrichten möchte, dann ist eines klar, man braucht eine Eiskunstbahn. Die hat es in Italien nicht mehr gegeben. Also die in Cortina, die alte, war ja komplett in die Jahre gekommen. Und auch die in Cesana war nicht mehr wettkampftauglich. Und man musste eine Entscheidung treffen und man hat sich für Cortina entschieden. Und ich denke, wenn es eine Ortschaft in den Dolomiten schafft, eine Anlage, eine Eiskunstbahn kostendeckend oder nahe kostendeckend zu führen, dann ist es Cortina, weil eine solche Anlage, die kann nur bestehen, wenn dort auch touristischer Betrieb herrscht. Also rein von den sportlichen Wettkämpfen, die ja auch in Zukunft in Cortina stattfinden sollen, mit Weltcups, mit Weltmeisterschaften im Kunstbahnrodeln, im Skeleton und auch im Bob.
Du bist also der Überzeugung, dass auch im Anschluss ausreichend Athletinnen und Athleten die Bahn in Cortina nutzen werden?
Athletinnen und Athleten sicher, weil eben es gibt schon die Zusage für Weltcup-Veranstaltungen und auch für Weltmeisterschaften, aber das allein kann nicht dazu beitragen, dass kostendeckend gearbeitet wird. Und deswegen glaube ich, dass es eine touristische Nutzung braucht, dass eben Gäste mit einem Bob über die Bahn runterfahren können und damit eben einen Beitrag leisten, dass diese Anlage funktioniert.
Ursprünglich wollte man ja auf den neu umgebauten Eiskanal von Igls ausweichen in Nordtirol. Nun wissen wir, dass dort eine große Blamage passiert ist. Trotz Investitionen von 30 Millionen Euro musste vor einem Monat der Rodel-Weltcup abgesagt werden, weil die Homologierung nicht durchgeführt werden konnte. War es also am Ende doch gut, dass man in Cortina eine neue Kunstbahn errichtet hat?
Ja, nach heutigem Kenntnisstand, muss man diese Frage eindeutig bejahen. Mir tut's für unsere Nachbarn in Innsbruck leid, denn wenn man eine Anlage für 30 Millionen Euro umbaut und sie dann nicht nutzen kann, dann ist das sicherlich eine Katastrophe und auch die Absage des Weltcups oder der Weltcups, weil es waren ja nicht nur die Rodler, sondern auch andere Sportarten betroffen, ist natürlich der Super-GAU. Aber ja, nun hat sich herausgestellt, dass richtig entschieden wurde.
Mhm. In welchem Austragungsort gibt es denn im Moment noch die größten Fragezeichen, ob denn alles fristgerecht, ob alles zeitgerecht fertiggestellt wird? Ist das Cortina?
Also in Cortina, so habe ich gehört, ist derzeit noch ziemlich viel Baustelle. Auch in Mailand beim Eishockeystadion wird eifrig gearbeitet. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass zum 6. Februar alles bereit sein wird und dass man reguläre Wettkämpfe überall durchführen kann.
In Cortina aber weiß man auch, dass gewisse Hotelprojekte, die eigentlich für Olympia geplant sind, dass die mit Sicherheit nicht fertiggestellt werden.
Ja, das ist leider eine Kehrseite. Aber ich hoffe dann, dass sie zumindest zeitnah nach den Olympischen Spielen fertig umgebaut sind und dann ihrer Nutzung übergeben werden können.
Aber hängt hier vielleicht auch eine gewisse Strategie dahinter, dass man eigentlich ja sowieso erst an die Zeit danach denkt, also an den Werbeeffekt nach den Olympischen Spielen?
Aus touristischer Sicht kann das durchaus sein, aber das kann ich nicht beurteilen. Ich bin zu weit von Cortina weg, um hier eine verlässliche Einschätzung geben zu können.
Das Budget von Mailand-Cortina liegt ja bei über 5 Milliarden Euro. Also ursprünglich waren es mal 4 Milliarden Euro. Wo liegen denn diese Spiele im Vergleich zu vorangehenden Olympischen Winterspielen?
Genau, das Budget von Mailand Cortina liegt oder pendelt zwischen 5,4 und 5,8 Milliarden Euro. Im Vergleich zu anderen oder zu den Vorgänger Olympischen Winterspielen ist das relativ wenig, wobei ich betonen möchte, dass fast 6 Milliarden sehr, sehr viel Geld sind. Aber eben Peking hat 58 Milliarden gekostet, Sochi 51 und Pyeongchang 2018, die waren ein bisschen sparsamer mit 13 Milliarden Euro. Also deutlich darunter. Und das
würdest du überhaupt sagen, dass das die günstigsten Spiele überhaupt sind in der Geschichte?
Die günstigsten überhaupt kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht abschätzen kann, was davor an Investitionen getätigt wurde. Dann natürlich Inflation, Kostenerhöhung und so weiter. Aber jetzt, wenn man die letzten drei hernimmt, dann sicherlich. Und das hängt, glaube ich, oder hängt ganz sicher damit zusammen, dass man eben auf bestehende Strukturen zurückgreifen möchte, dass das IOC diese neue Vorgabe gegeben hat, sich für diesen Weg entschieden hat. Ein Weg, der übrigens auch 2030 in den französischen Alpen und 2034 in Utah fortgesetzt wird. Auch dort greift man auf bestehende Anlagen zurück und baut um oder erneuert. Aber man möchte es eben vermeiden, Kathedralen in der Wüste stehen zu haben, wie es leider in der Vergangenheit passiert ist.
Über 400 Millionen Euro an Olympiageldern fließen ja auch in Investitionen in die Bahn und das Straßennetz. Allein die Rickertal-Schleife hat 250 Millionen Euro erhalten. Wo hakt es denn in Südtirol jetzt ganz besonders bei der Fertigstellung der Straßen bzw. auch beim Schienennetz?
Ja, hier haben wir eigentlich versucht zu kommunizieren sehr stark, dass nicht unbedingt für Olympia gebaut wird, sondern dank Olympia. Durch Olympia wurden Gelder frei. Diese Gelder konnten eben in gewisse Projekte umgesetzt werden, die schon seit vielen Jahren in der Schublade gelegen sind. Jetzt hatte man endlich die nötigen finanziellen Mittel, um diese Vorhaben auch in die Tat umzusetzen. Und deswegen war von vornherein klar, dass die meisten Projekte nicht fertig werden. Ja, deswegen sind das Investitionen für die Zeit danach.
Ja, aber man muss sich jetzt aber natürlich jetzt die Frage stellen, schafft man es zum Beispiel, die Zugstrecke fertigzustellen, damit die Gäste auch wirklich mit dem Zug bis nach Olang anreisen können und von dort dann mit den Shuttlebussen weiter ins Antholzertal fahren können? Das ist ja die Strategie.
Genau, absolut. Also die Zusage ist da, sei es von RFI, auch das Amt für Mobilität arbeitet auf Nachdruck daran. Am 27. Januar wird die Bahn freigegeben.
Der Zeitplan ist sehr, sehr straff.
Er ist sehr
eingepackt. Schauen wir. Ja, lassen wir uns überraschen. In Teilen des Landes wird ja dann wochenlang der Ausnahmezustand herrschen. Noch dazu fallen die Olympischen Spiele ja mitten in die Faschingszeit, in der ohnehin im Land viel los sein wird. Worauf müssen sich denn die Südtirolerinnen und Südtiroler auf den Straßen einstellen?
Also ich gehe vom Best Case aus. Und das ist, dass wir eine ähnliche Situation haben werden wie 2020 bei den Weltmeisterschaften. Das kann man ja ungefähr jetzt von der Größenordnung und vom Verkehrsaufkommen vergleichen. Und damals hat es eigentlich wenig Verzögerungen gegeben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles reibungslos geklappt hat. Das wäre wahrscheinlich übertrieben, aber es hat keine größeren oder gröberen Störungen gegeben. Und wie du auch vorhin bereits gesagt hast in deiner Frage, das Ziel ist es, absolut die Fans, die Zuschauer auf die Bahn zu verlegen, damit oder halt anzuregen, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und danach das super funktionierende Shuttle-System von Olang bis nach Antholz verwenden. Natürlich sind in Cortina Wettkämpfe, es gibt auch im Flaimstal Wettkämpfe, deswegen Auer, Doblach, diese Gegenden, der Finchgau. Auch dort werden natürlich Fans anreisen und für Verkehr sorgen. Aber man kann, glaube ich, nicht ganz abschätzen, wie stark sich das auswirken wird. Es wird sich auswirken. Aber eben, ich bin schon überzeugt, dass der Verkehr reibungslos laufen wird.
Aber es wird natürlich eine Herausforderung, vor allem für Handwerks-, Handels- und Transportbetriebe.
Sicher wird es eine Herausforderung. Ich hoffe oder wünsche mir, wenn ich einen Wunsch äußern darf, dass es die Südtirolerinnen und Südtiroler sportlich sehen. Olympia findet bei uns wahrscheinlich einmal im Leben statt. Also wir und also meine oder unsere Generation wird es wahrscheinlich nicht mehr erleben, vielleicht unsere Kinder oder Enkelkinder. Und in diesen 2 Wochen wird es kleinere Einschränkungen geben. Und ich, wie gesagt, ich wünsche mir, dass das die Bevölkerung annimmt und trotzdem froh ist, Teil dieses großen Sportereignisses zu sein.
Sprechen wir aber auch über Einbußen, die manche Branchen hinnehmen müssen. Mit Einbußen rechnen zum Beispiel die Skigebiete. Am Kronplatz rechnet man in der Faschingswoche mit 20% weniger Skibetrieb. Werden die Menschen, also die wegen der Biathlon-Wettkämpfe ins Bustertal kommen, den Skifahrern die Betten wegnehmen?
Ich bin kein Tourismusexperte und deswegen kann ich hier nur meine persönliche Meinung sagen. Es kann durchaus sein, dass es kurzfristig Einbußen gibt, weil eben die Gäste kommen, im Gebiet des Kronplatzes übernachten und sich dann aber die Biathlon-Wettkämpfe anschauen und nicht auf die Piste gehen. Auf der anderen Seite haben diese Olympischen Spiele aber eine langfristige Wirkung, einen positiven Werbeeffekt, der sich dann langfristig auswirken wird.
Lassen wir uns auch hier überraschen. Welcher Austragungsort wird im Nachhinein denn am meisten von den Spielen profitieren? Werden das Mailand und Cortina sein, weil sie im offiziellen Logo stehen und ständig natürlich im Fernsehen genannt werden? Oder wird man sich auch noch im Nachhinein an das Antholzertal, an die Val di Fiemme, also das Fleimstal, Bormio oder Livigno erinnern?
Ich denke schon, dass Mailand und Cortina einen kleinen Vorteil haben, weil eben die Olympischen Winterspiele heißen, Olympische Winterspiele Mailand-Cortina. Diese beiden Namen werden ständig genannt. Aber Antholz, das Fleimstal, Bormio, die stehen ja alle für Exzellenz in ihrer Sportart. Also Biathlon für Antholz, die nordischen Wettbewerbe für Fleimstal, Bormio für Skialpin bei den Männern und so weiter. Und deswegen denke ich schon, dass auch diese Ortschaften davon profitieren und dass dieses positive Image, das Olympia ja hat, auch auf die Marke Antholz, wenn wir sie so nennen wollen, positiv abstrahlt. Absolut.
Welche Olympischen Spiele hast du dir denn selbst schon mal angesehen?
Ja, das.
Als Sportjournalist.
Ja. Ja, jetzt hast du mich komplett aufs Glatteis geführt, Verena, denn Antholz werden effektiv meine ersten Olympischen Winterspiele sein, die ich persönlich vor Ort erlebe. Die letzten Winterspiele waren alle sehr weit weg. Die Redaktionen, bei denen ich damals gearbeitet habe, hatten keine Möglichkeit, eine Akkreditierung zu bekommen. In der Zwischenzeit bin ich dann selbstständig geworden und deswegen, ja, absolute Olympia-Premiere für mich.
Olympia-Premiere, also die Emotionen werden also noch größer sein bei diesen Spielen. Wirst du eigentlich auch bei der Eröffnung im Mailänder San Siro Stadion mit dabei sein?
Es wäre schön, wenn ich dabei sein könnte, aber es ist eben am 6. Februar. Bei uns in Antholz geht es am 8. los. Ich glaube nicht, dass sich das ausgehen wird. Aber ich werde am 30. Januar bei On Fire, der großen Olympiashow in der Bozener Stadthalle, dabei sein. Und darauf freue ich mich. Es ist ja so ein bisschen der inoffizielle Startschuss zu Olympia hier bei uns. Und ich freue mich schon sehr auch auf diese grandiose Show.
Es ist ja noch nicht genau sicher, wie viele Athletinnen und Athleten aus Südtirol antreten werden. Man rechnet mit ungefähr 40. Deine Prognose, wie viele Medaillen holen denn die Südtirolerinnen und Südtiroler bei diesen Winterspielen?
Ja, Verena, ich glaube, es ist besser, wenn ich keinen Tipp abgebe. Ich erzähle eine kleine Anekdote. Beim Weltcup in Antholz vor, ich glaube, über 10 Jahren, da war Anton Schipulin am Start und ich habe ihn als ganz heißen Favoriten genannt. Der hat bis zu diesem Zeitpunkt wirklich, ich glaube, jeden Wettkampf gewonnen. Und ja, in Antholz ist er gestartet, gestürzt, hat sich den Gewehrschaft gebrochen und ist nicht ins Ziel gekommen. Deswegen glaube ich, ist besser, wenn ich keinen Tipp abgebe. Aber ich habe einen Wunsch oder einen Traum. Ich glaube, es wäre einfach genial, wenn am 21. Februar, das ist der letzte Wettkampf in Antholz, Massenstart der Damen, Dorothea Wierer ihre grandiose Karriere mit einer Medaille am besten in Gold beenden könnte.
Das wünschen wir uns alle. Und es wäre natürlich ein fantastisches Finale in Antholz. Hannes, ich wünsche dir jetzt für die kommenden Tage alles, alles Gute und viel Erfolg und genieß deine ersten Olympischen Winterspiele.
Danke, Verena. Wie gesagt, die Vorfreude ist riesig. Ich freue mich auf alles, was kommt und ich lass mich einfach überraschen, was auf mich zukommt.
Ja, das war das Gespräch mit Hannes Kröss. Die Titelgeschichte dieser Ausgabe dreht sich um das Geschäft mit Parkplätzen. Geparktes Geld, so lautet der Titel. Alexander van Gerven und André Wert haben sich unter anderem angesehen, wer mit abgestellten Autos immer mehr Geld verdient. Auch Olympia ist in dieser Woche wieder Thema im Heft. Silke Hinterwaldner hat Gerda Weisensteiner getroffen. Die Ausnahmesportlerin gewann 2 olympische Medaillen, eine im Rodeln und eine im Bob und hat damit Sportgeschichte geschrieben. Außerdem finden Sie im Heft ein Interview mit Stefan Rupaner. Er hat seine Schule radikal umgebaut. Unterricht, so sagt er, ist aller Übel Anfang. Was sich andere Bildungseinrichtungen davon abschauen können, das hat Alexandra Aschbacher niedergeschrieben. Ja, und das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie's gut!